Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viva Talks. Liebe Sophia, heute mit dir. Wir möchten heute anknüpfen an die Folge mit dir, Julia Egen, zusammen und so ein bisschen drüber sprechen, wie deine bisherige Situation als Partnerin so war und wie du die Zukunft der Branche siehst. Aber erstmal würde ich mich freuen, wenn du dich kurz vorstellst.
Ja, kurz vorstellen ist immer gut. Also ich freue mich auf alle Fälle, dass du mich eingeladen hast in deinem Podcast. Wir hören den ja hier auch sehr fleißig. Wie du schon gesagt hast, ich bin Sophia. Ich bin seit 2020 bei 900 Grad. Habe angefangen als ganz normale Steuerfachwirtin, habe dann mein Steuerberaterexamen geschrieben und bin seit 2023 bestellte Steuerberaterin. Und habe tatsächlich auch in dem Zuge gleich mal die Chance genutzt und bin seit 2024 auch Partnerin bei 900 Grad. Und das jetzt nunmehr im dritten Jahr. Und ja, das war sehr spannend oder ist sehr spannend nach wie vor noch.
Viva Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
What a ride, würde ich sagen, ja. Das bringt mich auch gleich schon zur ersten Frage, weil uns haben nach der Folge mit der Julia sehr viele Fragen erreicht. Sehr viele junge Menschen, die überlegen, diesen Schritt zu gehen. Und mit wem könnte ich da besser drüber sprechen, als mit dir, die diesen Weg ja auch
Ja.
gegangen ist? Und mich würde interessieren, wie bist du überhaupt drauf gekommen, Partner zu werden? Wie war das für dich? Woher wusstest du, dass 900 Grad auch die Kanzlei ist, mit der du das machen möchtest und darauf aufbauen? Gibt es noch ganz, ganz viele weitere Fragen?
Also tatsächlich war mir das relativ am Anfang schon klar, dass ich niemals nur angestellte Steuerberaterin sein möchte, weil meine Ursprünge sind tatsächlich in einer ganz klassischen Kanzlei mit dem ganz klassischen Modell, mit dem ein bisschen cholerischen Chef, und da dachte ich mir so, okay, nee, das passt mir irgendwie nicht so. Und als ich dann mein duales Studium abgeschlossen habe an der DHBW in Feeling Training, die kennst du ja auch, habe ich dann irgendwann mal die Möglichkeit genutzt und bin in den Norden gezogen, weil ich komme ja ursprünglich aus dem Schwarzwald. Und bin tatsächlich bei 900 Grad gelandet, mehr durch Zufall als durch bewusstes Bewerben. Und da war mir eigentlich von Anfang an klar, okay, das ist hier alles ein bisschen anders. Das ist genauso, wie du es eigentlich möchtest, ein bisschen entspannter. Ich musste mich schon auch extrem umstellen am Anfang, weil ich natürlich aus so einer richtigen Maschinerie kam, sage ich jetzt mal, wo es um Schnelligkeit ging und Umsätze ging. Und hier war es alles ein bisschen entspannter. Man hat viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, es wurde sich viel mehr gekümmert. Das fand ich schon ein bisschen irritierend am Anfang, muss ich ehrlich zugeben. Und dann hat sich das aber so entwickelt und dann hat man einfach gemerkt, okay, es ist im Umbruch. Dann haben wir ja unseren Unternehmensberater dazu genommen, den Noel. Und man hat dann schon gemerkt, okay, die ganze Kanzlei dreht sich Richtung Zukunftsfähigkeit Richtung New York, schön wär's, New Work. Und da hat man dann schon gemerkt, okay, hat Potenzial, aber man redet ja tatsächlich vom Steuerberaterexamen nicht so gerne über eine Partnerschaft, weil ich mir halt immer gedacht habe, okay, das ist ein schlechtes Zeichen. Und wir haben aber tatsächlich schon davor auch Gespräche geführt, hat natürlich den Druck nur ein bisschen erhöht. Und es wurde dann danach auch relativ schnell einfach ernst. So. Und ich glaube einfach, dass es für mich super wichtig war, zu merken, okay, die Kanzlei ändert sich und die will was tun für die Leute, die nachkommen. Und das hat mir dann schon gezeigt, so, okay, den Weg gehe ich mit. Und ich glaube, das ist, wenn du einsteigen willst, ist das das Wichtigste. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das war für mich wirklich definitiv das Wichtigste.
Doch schon auch so. Ich glaube, wenn man nicht merken würde, dass die Kanzlei offen ist für Veränderungen und auch so ein bisschen für die eigene Handschrift, die man ja auch mitbringt als Steuerberaterin und angehende Partnerin, dann sollte man sich gut überlegen, ob man diesen Schritt wirklich geht mit dieser Kanzlei. Das ist ja ein bisschen wie bei einer Ehe. Man sollte sich schon gut überlegen, ob man diese Person heiratet, in dem Fall eben die Kanzlei. Und wenn man sich da eher nicht so sicher ist, vielleicht nochmal ein bisschen warten, ein bisschen mehr testen oder Fragen stellen. Aber was mich auch ganz viele fragen, die aktuell noch in der Angestelltenphase sind, wer geht denn auf wen zu? Stelle ich die Frage, Partner werden zu dürfen? Fragt mich jemand, muss ich ausgewählt werden? Wie war das bei dir?
Tatsächlich, ich bin auf die damals die Gesellschaft dazugegangen und habe gesagt, so, ey, ich würde das gerne machen. Aber nicht einfach so, sondern ich habe davor natürlich einmal mit einer Elbrücksprache gehalten, weil ich wollte da jetzt auch nicht reingehen und dann nachher heißt es, ja, schön, aber nein, danke.
Ja.
Sondern ich habe schon so ein bisschen vorgefühlt, so, okay, sind die offen, wollen sie es gar nicht haben oder wie ist so die allgemeine Stimmung und ja, war ja positiv für mich.
Genau, also schließen wir daraus, wenn jemand Lust hat, das zu tun, kann er gerne auch selber fragen. Bei mir war es ein bisschen andersrum. Ich glaube, dass bei mir der Florian das so ein bisschen rausgekitzelt hat. Und erst als dieser Flo in meinem Ohr saß, habe ich dann so drüber nachgedacht, ah, okay, ja, das ist ja auch ein Weg. Wie würdest du denn sagen, hat sich deine Rolle verändert? Also welche Skills brauchst du heute, die du jetzt als klassische Steuerberaterin nicht gebraucht hast? Oder was muss ein Partner mitbringen? Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich will Partner werden, was müsste der können?
Also super wichtig finde ich, dass er nicht nur fachlich gut ist, weil ich glaube, jeder, der das Steuerberater-Examen geschrieben hat, da müssen wir eigentlich nicht über das Fachliche sprechen in erster Linie, sondern der muss so diesen Weitblick haben, auch bereit zu sein, Unternehmer zu sein, weil das ist halt einfach nochmal der wirkliche Unterschied zum nur Steuerberater sein, nur Angestellter sein, hin zum, man muss Unternehmer sein, man muss auch mal unangenehme Entscheidungen treffen, die man als Angestellter einfach nicht treffen muss. Man muss auch mal kritische Entscheidungen treffen und manchmal fehlt einem so ein bisschen, ja, fehlt einem ein bisschen das Verständnis dafür. Und das finde ich halt super wichtig, wenn du Partner werden willst. Also du kannst danach nicht sagen, okay, ich habe nichts mehr mit Leuten zu tun und Zahlen sind mir egal und irgendwie geht das schon, sondern da musst du erst recht reinspringen und erst recht da hinterher sein. Und da kannst du dann im Endeffekt nicht alles abgeben und hast nur noch mehr Belastung.
Und wie würdest du sagen, kann man das erlernen, wenn jetzt jemand zum Beispiel fachlich schon gut ist und so typisch irgendwie so Teamleiter ist und er wird den nächsten Step gern gehen, dann muss man sich das ja irgendwie beibringen, aneignen.
Also ich glaube, so die Führungskräfte-Riege, so Teamleiter ist schon ein ganz guter Anfang, weil du da natürlich auch schon in strategische Entscheidungen mit eingebunden wirst. Du hast schon mehr den Blick auch hinter die Kulissen, was Zahlen anbelangt, was die eigene Kanzlei BWA anbelangt, was vielleicht auch mal Uneinigkeiten bei den Gesellschaftern anbelangt. Ich meine, die gibt's ja überall, sagen wir mal ehrlich, es ist ja nicht immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Sprung. So richtig überzeugt von dem Sprung Angestellte direkt zum Partner bin ich nicht. Da fehlt, finde ich, so dieser Zwischenschritt, wo du einfach ein bisschen mehr in die Verantwortung genommen wirst. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre vom ganz normalen Angestellten, vom ich komme um 8 und gehe um 4 und mache meine Fälle und dann alles andere interessiert mich nicht, auf einmal Partner. Also ich glaube, damit wäre ich komplett lost gewesen. Das hätte ich, also für mich kann ich sagen, ich hätte es nicht geschafft.
Bei da ja auch, also ich spreche ja da auch viel mit meinen Kollegen drüber, was bei mir denn so der Punkt war, warum die das in mir gesehen haben. Beispiel. Und das Feedback, das da zurückkam, war, dass ich, glaube ich, noch nie nur meinen Soll erfüllt habe, sondern dass diese Neugier und Unzufriedenheit mit dem Status quo schon immer da war. Und ich habe dich jetzt schon ein paar Jahre kennengelernt, du hast es schon auch. Und ich glaube, das ist was, das, ich glaube, das entwickelt man nicht. Ich glaube, das hat man in sich, dieses Unternehmersein, dieses, ja,
immer vorwärts
dieses kleine
gehen.
Pokémon, das halt ja irgendwie immer weiterkommen will und neue Dinge tun will. Ja. Und ich glaube, wenn jetzt jemand so klassisch Arbeitnehmermentalität hat und happy ist, um 16 Uhr Feierabend zu machen und nicht mehr darüber hinaus leisten zu wollen und auch kein Interesse hat für die Kanzlei an sich, dann wird es auch trotz Teamleiter Zwischenstufe vielleicht schwierig.
Ja, aber das ist ja dann eben der Fall, wo es dann auch so ein bisschen sich trennt, die Spreu vom Weizen, wo man dann sagt so, okay, als Teamleiter funktionierst du vielleicht, aber auch da sind Grenzen und Partnerschaft ist einfach gar nichts für dich.
Das stimmt, aber ich finde oft, also wir haben es schon hier und da mal erlebt, wenn fachlich richtig gute Leute dann kommen und so als nächsten logischen Schritt Partner werden wollen, dass man halt dann sagt, du pass auf, du bist super in deiner Rolle, aber Partner ist für uns ein bisschen mehr, wie fachlich gut zu sein, das ist denen nicht so bewusst, weil es halt früher, glaube ich, klassisch so war, dass man dann irgendwann, wenn man fachlich gut war, selbstständig geworden ist.
Das ist auch ja wie wenn erstmal jeder Chef denkt, er ist super in der Personalführung. schwieriges Denken, aber ich glaube, da hast du ja schon mit dem einen oder anderen HR drüber gesprochen. Da bin ich auch sehr froh, dass wir das hier bei uns auch abgeben konnten, weil es ist halt einfach nicht so. Das ist ja auch nichts, was du von heute auf morgen lernst. Und vor allen Dingen weder in einem Studium noch in einem Abitur noch sonst wo kriegst du das mit. Und ja, du hast es oder hast es nicht.
Ja, und jetzt gehen wir mal davon aus, du hast es, die kleine Sophia wurde entdeckt oder hat sich gemeldet und wurde Partner. Wie geht's denn weiter? Also es kommen ja ein paar Verträge mit diesem Schritt, sowohl mit der Bank als auch mit den Gesellschaftern an sich. Wie lief das damals bei dir ab und wie hast du dich da vorbereitet oder das abgewickelt?
Also bei mir war es tatsächlich relativ unspektakulär. Wir haben eine sehr gute Hausbank, bei der wir waren. Also klar, im Vorfeld haben wir natürlich auch die Jahresabschlüsse besprochen, haben auch gegenseitig die Erwartungen mitgeteilt, die wir einfach haben innerhalb der Partnerschaft. Und dann hatten wir auch schon die ersten Gespräche mit der Bank bei uns. Also bei mir war es ja ein relativ spezieller Fall, weil ich ja nicht alleine eingestiegen bin, sondern zusammen mit dem Markus eben. Das heißt, die Bank musste theoretisch für zwei Partner das Geld locker machen, weil, sind wir mal ehrlich, so viel Eigenkapital hast du ja einfach mal nicht so eben. Das heißt, du musst das ja irgendwo finanzieren, wenn es kein Verkäuferdarlehen ist. Und dann sind wir im Endeffekt mit den BWAs und der Liquiditätsrechnung und der Prognose zu unserer Hausbank, und die kannte uns natürlich auch schon sehr, sehr, sehr lange und die wusste auch um unsere Unternehmensstruktur und was schon alles passiert ist. Und tatsächlich war das relativ unspektakulär, relativ schnell auch durch, was mich natürlich sehr gefreut hat. Und also es war, das Feedback an mich selber war halt schon so, dass sie sagen, sie pushen schon gerne auch so junge Partnerinnen und sie finden das gut und wollen da unterstützen. Und das fand ich schon gut und das war auch so ein bisschen wo, der Moment, wo ich sage, so, okay, die Kanzlei kann es auch wirklich leisten, dass du einsteigst. Weil wenn da die Bank schon so der ein oder andere kritische Blick da drauf hat und dann so sagt, so, ja, wir wissen das nicht, dann weißt du eigentlich schon so, okay, vielleicht müsste da nochmal ein Alarmglöckchen über dem Hinterkopf losgehen.
Von welchem zeitlichen Horizont reden wir denn da? Wann bist du zur Bank gegangen? Wann hast du das Zeug unterschrieben?
Also wir waren das erste Mal bei der Bank im Herbst 23. Nee, im Herbst 22. So, und dann habe ich gesagt, okay, ich würde das gerne aufschieben bis nach meinem Examen, weil ich davor einfach den Kopf nicht hatte. Ich hatte ja einfach anderes zu tun. Und dann waren wir im Sommer 23 wieder bei der Bank und dann war das eigentlich innerhalb von, ich würde mal sagen, 3-4 Monaten tatsächlich erledigt. Die Verträge waren unterschrieben und zum 1.1.24 ging es ja dann auch schon los.
Okay, aber ich höre raus, oder so ähnlich ist ja das quasi bei mir auch, du musst schon Zeit mitbringen und du solltest schon ungefähr ein Jahr vorher der Bank mal anteasern, dass du da was vorhast, damit halt auch die Bank entsprechend Kapazitäten einräumen kann, euch dann zu unterstützen, weil da geht es ja nicht nur um die Hausbank an sich, sondern vielleicht auch KfW-LFA-Förderungen. Ja. Und dann muss man halt auch mental irgendwie sich darauf einstellen, da jetzt Schulden zu haben, was ja als junger Mensch auch vielleicht das erste Mal ist, dass man irgendwie ein Bankdarlehen aufnimmt. Ja. Hast du da jemals gezögert oder wusstest du, dass der Zinssatz gut ist? Oder wie hast du das so gewertet für dich?
Also natürlich musste man schon erstmal schlucken, weil man sich denkt so, okay, wow, ich bin die nächsten 10 Jahre wirklich hart verschuldet. und ich habe auch wirklich viel mit meiner Familie gesprochen. Ich finde, das ist auch super wichtig, dass die halt hinter einem stehen, weil ohne die schaffst du es nicht. Ich hatte tatsächlich gar keine Zweifel daran zu sagen, okay, ich nehme das jetzt auf. Es war mehr so diese Summe und so diese, oh Gott, und du musst bis 10 Jahre gebunden und so. Man wusste ja nicht, was auf einen zukommt, weil klar, man kannte die Kanzlei, man kannte die Leute, aber man weiß ja nie, wie verändert sich das, wenn du eingestiegen bist? Ändert sich da irgendwas im Feeling oder in der Zusammenarbeit, wo du dann danach dann sagst, oh shit, hätte ich es doch mal nicht gemacht? Und das war tatsächlich vielleicht nach 1 oder 2 Wochen tatsächlich erledigt. Und ich habe dann auch einfach alles unterschrieben, ohne zögern. Dachte ich mir so, komm, ich mach das jetzt.
Let's do it.
Ja.
Aber hast du irgendwie dich mit anderen ausgetauscht? Also ich meine, der Markus hat ja das natürlich mit dir parallel gemacht, aber ich finde schon, jetzt rückblickend, mein nächster Step ist ja noch ausstehend, dass mir das schon hilft, mit dir zu sprechen und mit anderen Kollegen, die das schon gemacht haben und sich auch mal anzuhören, was hat das gekostet, was kriegt der Tätigkeitsvergütung, was kriegt der Gewinnanteil, um auch einschätzen zu können, ist die eigene Kanzlei gut oder schlecht. Weil es gibt ja doch Kanzleien, die zahlen super mickrig und dann gibt es halt auch Kanzleien, die zahlen gut und dann gibt es natürlich Kandidaten, die fordern da noch viel, viel mehr.
Ja, also bei mir war es schon gut, dass Markus mit eingestiegen ist. Wir haben uns da schon viel untereinander auch unterhalten, weil, also ich muss schon sagen, wenn man so rausgegangen ist und mal die Leute gefragt hat, hey, mit wie viel habt ihr euch denn eingekauft, wie lief das ab? Da wollt ihr gar nicht irgendjemand so richtig drüber reden und vor allen Dingen auf gar keinen Fall über irgendeinen Kaufpreis. Und das hat es für mich halt super schwer gemacht, da so ein bisschen einen Vergleich aufzustellen oder Schlüsse für mich zu ziehen, wo ich dann sage, okay, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut. Und wir haben das dann tatsächlich halt untereinander so ein bisschen bewertet. Und ich fand es dann eben auch so cool, der Austausch mit dir da auf dem ersten Textival, weil wir ja auch einfach mal über Preise gesprochen haben und was dann da anfällt. Und dann waren wir so, okay, wir sind gar nicht so weit auseinander und es ist realistisch und es ist machbar. Und ich meine, ich war dann ja schon in der Partnerschaft, ich hätte ja nicht mehr zurückgekommen. aber es war auch ganz gut zu sehen, dass es auch andere Kanzleien ja genauso machen und genauso bewerten und da auch so diesen Hauptpunkt drauf haben. Und ich finde, es wird einfach viel zu wenig darüber gesprochen. Also
ja, es kommt schon ein bisschen historisch. Ich merke das schon bei den gerade alteingesessenen Steuerberatern, dass man da früher irgendwie nicht über Zahlen geredet hat. Aber am Schluss, wenn du es ein bisschen so entkoppelst von deinem Lebenswerk und so ein bisschen als eben Beteiligung oder Investition siehst und nichts anderes ist es ja eigentlich, ein Unternehmen zu kaufen und einen Gewinnanteil zu bekommen, dann sollte man da eigentlich sich gar nicht mehr so anstellen. Vor allem, was hast jetzt du oder was habe jetzt ich verloren, indem wir das untereinander, ich sag mal, schon ein bisschen auch retuschiert ausgetauscht haben. Es hat uns beiden einfach ein besseres Gefühl gegeben. Ja. Und ich war zum Beispiel vor kurzem auch auf dem DATEV-Arbeitskreis von den jungen Steuerberaterinnen und da habe ich schon mitbekommen, dass jetzt beispielsweise eine davon eher, ich sag mal, in den Dreck gelangt hat, jetzt auf Bayerisch gesprochen. Und diesen Laden hätte ich jetzt vielleicht nicht gekauft. Also die, wenn sich mal früher ausgetauscht hätte, hätte sie vielleicht diesen Klotz am Bein vermieden. Aber das weißt du halt nicht, wenn du nicht drüber redest.
Nee, und das finde ich eben auch so schade, weil man kriegt das ja einfach immer wieder mit, dass du dann mitbekommst, wie junge Kollegen und Kolleginnen da Anteile kaufen für ihr Verständnis verhältnismäßig viel Geld, wo du dir schon denkst so, okay, eigentlich ist das nicht so viel für eine gute Kanzlei, für den Anteil. Und du schaust dann da mal rauf oder sie geben dir auch ein paar Insights, wo du dann sagst so, puh, also das geht, glaube ich, nach hinten los. Und es ist dann immer super traurig, wenn sich das dann halt leider auch bewahrheitet, weil ich mir halt dann denke, man hätte es vielleicht vermeiden können, wenn man einfach gerade, es gibt ja den Verband junger Steuerberater und so weiter und so fort, wenn man da vielleicht mal offener oder auch mehr drüber sprechen würde. Und ich glaube schon auch, dass da gerade eben jetzt zum Beispiel die Banken auch stark drauf achten jetzt in letzter Zeit, okay, wer kommt da mit einer Finanzierung? Ist die Kanzlei zukunftsfähig? Wie sieht's aus mit Digitalisierung? Ich meine, es ist ja einfach ein Riesenthema. Und wenn die dann auch sagen, so nee, das finanzieren wir nicht, also da wäre ich mal wirklich, da wäre bei mir Alarmstufe rot persönlich, da würde ich, glaube ich, dann auch Abstand von nehmen.
Was glaubst du, ist denn der Wert einer Kanzlei in Zukunft? Was macht es aus im Verhältnis auch zur Vergangenheit?
Also ich glaube, es wird super wichtig, wie adaptiv die Kanzlei sein kann und wie wandelfähig sie sein kann, weil wir leben in so einer schnellen Zeit, sei es jetzt KI, sei es die Digitalisierung, sei es irgendwelche Gesetzesänderungen, Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Das sind ja alles Situationen, da musst du dich in Zukunft auch drauf einstellen. Und wenn du so eine ganz eingefahrene Kanzlei bist, die vielleicht auch nicht die Manpower hat, das zu wuppen, sinkt, glaube ich, dein Wert in Zukunft wirklich drastisch, weil du einfach nicht mehr mithalten kannst. Du bist nicht mehr konkurrenzfähig.
Das stimmt. Und früher, glaube ich, war einfach nur Umsatz, Rendite und Gewinn maßgeblich. Und jetzt, wenn man eine Kanzlei kauft, du und ich glaube auch alle anderen, schauen dann schon auch diese Themen an, die du gerade beschreibst.
Ja.
Also Umsatz ist natürlich wichtig und Gewinn auch, weil von Geld muss man leben. Aber wenn man ein Unternehmen kauft, glaube ich, ist es nicht nur wichtig, was das abwirft, sondern auch, wie lange es das halt noch geben wird.
Das ist so.
Und das hängt halt stark damit zusammen. Ja. Ja. Wie blickst du denn auf die aktuell stattfindende Invasion, in Anführungszeichen, von Private Equity oder auf den Markteintritt, sag ich mal?
Ich finde es schwierig. Da bin ich, ich glaube, bei fast allen Kollegen und Kolleginnen. Wir haben hier auch Gespräche geführt, das kann ich auch sagen. Wir hatten viele da. Wir haben uns immer dagegen entschieden, weil für die eben nur eine Übernahme zu 100% in Frage kommt und das für uns gar kein Thema ist. Und die hatten aber alle eine ähnliche Idee und wir haben immer gesagt, Leute, so einfach wie ihr euch das vorstellt, das ist es nicht, das kann es nicht sein, dafür ist unser Markt zu speziell, weil wir sind ja schon ein sehr spezielles Volk, das muss man ja schon sagen, wir arbeiten mit speziellen Gesetzen, wir haben Arbeit mit speziellen Mandanten, wir haben spezielle Fälle, also das ist ja jetzt nicht so, dass du immer sagst, so, wir haben Schema A und Schema B, sondern es passiert ja immer irgendwas, ich glaube, das ist ja euch ja auch nicht anders. Ihr habt ja mit euren Umwandlungen, ist ja auch immer was Neues und gibt kein Schema A und Schema B. Und der Großteil von den Konzepten, die uns so vorgelegt haben, hat einfach vorgesehen, die Steuerberater zu bündeln in zum Beispiel irgendeiner GmbH und praktisch diese Ableger mit den ganz normalen Angestellten zu füllen und die wollten halt dadurch gerne auch immer so diese Konzepte weitertragen von einer Kanzlei, die sie gut finden, weil sie digital ist, weil sie eine gute Unternehmenskultur haben, weil sie modern sind, weil sie jung sind und so weiter und so fort. Und da hat uns halt immer massiv gefehlt, dass dieses Verständnis, dass es halt nicht an den Steuerberatern hängt, sondern an allen, die halt in diesem Unternehmen arbeiten, sei es das Backoffice, sei es die Auszubildenden, sei es das Lomo-Team, das FIBU-Team. Und da haben wir halt gesagt, so, das funktioniert so nicht. Und das, was wir so hören, ist halt leider auch genau der Fall. Ich weiß nicht, habt ihr auch schon Gespräche geführt mit Private Equity? Habt ihr da Erfahrungen mit gesammelt?
Also man kriegt ja das dauerhaft mit. Natürlich muss man sich, glaube ich, das einfach mal anhören, auch um sich als Unternehmer fortzubilden und sich dann eine Meinung auch drüber zu bilden, unabhängig davon, was man dann final tut. Aber ich habe da so zwei Blicke drauf. Das erste ist so, ich jetzt als Lisa, als junger Unternehmer, die da einsteigt in diesen Markt, mich beruhigt es insofern, als dass ich ja weiß, dass große Mengen an Geld diesen Markt fluten werden. Und wenn die das tun, dann kann dieses Geschäftsmodell Steuerberatung jetzt für mich als Unternehmer gar nicht so unattraktiv sein. Und das zweite ist, ich glaube schon, dass man aufpassen muss. Also wie gerade erwähnt, die fluten ja diesen Markt mit Geld. Und die Frage ist, was macht Geld in diesem Markt besser? Das Geld kümmert sich ja weder um Unternehmenskultur noch um exzellente Mandantenbearbeitung noch um Vertrauensaufbau oder sonstiges. Was Geld kann, ist Softwarelösungen zu schaffen, die das vielleicht in Zukunft schneller oder effektiver abwickeln lassen. Aber die Menschen zu motivieren, diese Softwarelösungen zu nutzen, ist und bleibt Aufgabe des Menschen. Und was diese Software auch nicht tun wird, ist die Verantwortung für Ergebnisse zu übernehmen. Und daher bin ich Status quo, ohne jetzt konkret irgendwie eine Meinung zu äußern, noch in der Beobachtungshaltung. Ich meine, die Kammer hat ja, oder die Kammern haben ja jetzt dieses Fremdbesitzverbot auch bewirkt und werden da schon fortschreiten, weil die eine sehr starke Meinung dazu haben. Ich bin da so ein bisschen neutral eben in der Mitte. Weil ich glaube, dass es einerseits eine gute Möglichkeit sein kann, gerade diese vielen alten Kanzleien irgendwie unterzubringen und dafür einen Nachfolger zu finden, auch wenn der Verkaufserlös gering ist. Andererseits muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht das nur als Gelddruckmaschine irgendwie verkauft, diese Kanzleilandschaft, sagen wir mal, die es da gibt.
Ja, aber es ist eine Frage tatsächlich, ob die auch die alten Kanzleien kaufen wollen, weil oftmals legen die ja schon Wert auf Digitalisierung, auf jung, auf modern. Da sind die Alten ja gar nicht groß in der Auswahlverfahren mit drin, sondern die werden dann eher so von den klassischen Kanzleiverbunden, die man sie halt schon kennt, dann eher übernommen oder halt nicht und sie werden einfach beendet.
Das stimmt. Und auch vom Alexander Joost oder so, der Kanzleivermittler, weiß ich auch, dass sich die eher so Kanzleien auf 5 Millionen Umsatz anschauen. Ja, und die meisten Kleinen, die keinen Nachfolger mehr finden, hast du recht, die sind ja eher zu klein. Die werden dann vielleicht einfach ohne irgendeinen Erlös da einfach anschmilzen und die Mandanten halt abwandern.
Ja.
Ja.
Also wir beobachten das auch. Bislang hat es uns noch nicht so richtig überzeugt, aber wer weiß das schon, wie es weitergeht.
Ja, das müssen wir beobachten einfach. Aber es ist auf jeden Fall auch interessant, sich da irgendwie mit jemandem Jungen wie dir auszutauschen, der ja auch sein Geld investiert hat und da noch ein paar Jährchen drin steckt. Aber ich glaube, man muss es auf jeden Fall ja im Blick behalten. Wenn wir jetzt mal noch einen weiteren Block anschneiden, und zwar so ein bisschen die Downside der Partnerstellung, was würdest du denn dazu antworten? Was sagt einem denn niemand, bevor man es gemacht hat?
Ja, das ist auch mal echt hart sein kann, weil oftmals ist ja so, man soll ja immer gute Laune verbreiten, man soll positiv sein. Es ist aber manchmal echt auch anstrengend, das zu sein, vor allen Dingen, wenn man auch schwierige Entscheidungen treffen muss, die einem vielleicht auch wirklich schwer fallen. Oder aber halt auch, wenn es Entscheidungen sind, die einen mental super belasten. Und das ist dann immer so der Moment, wo ich mir denke, oh, ich hätte es mal gerne wieder ein bisschen entspannter. Aber 2 Wochen später ist das Thema auch dann schon wieder durch und dann geht es auch wieder bergauf. Aber das sagt einem natürlich im Vorfeld keiner, sondern es wird gerne auch mal so ein bisschen dargestellt. Ja, es ist ganz entspannt, wenn du Partner bist. Kannst ganz entspannt deine Sachen arbeiten. In unserem Fall, du hast keine Führungsrolle mehr, sondern die Teamleiter machen alles für dich. Nein.
Ich glaube, das Ding ist, ich glaube, die größte Zeit ist es schon entspannt. Also man kann es sich halt selber strukturieren. Aber am Schluss bist du immer die Feuerwehr.
Ja.
Und wenn ein Brand ausbricht, dann bist du halt da, weil sonst keiner diesen Brand löscht. Und diese Löschphase, nenne ich sie jetzt mal liebevoll, die nimmt dir halt auch keiner ab und die ist ganz schön hart.
Aber was bleibt dir anderes übrig? Es ist ja im Endeffekt dein Baby und da kümmerst du dich drum und dann stehst du da und machst das und ziehst das durch und dann danach ist auch wieder gut. Aber muss halt da sein.
Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der gerade überlegt, das zu tun?
Einzusteigen? Also ich würde auf alle Fälle sagen, prüf es einmal kritisch, einfach auch auf die Zukunftsfähigkeit. Und da muss man, glaube ich, auch super selbstkritisch sein oder auch mal viele Dinge hinterfragen und nicht einfach alles nur so annehmen. Und dann muss einem schon bewusst sein, dass es danach nicht weniger wird, sondern man da einfach weiter die 120% geben muss und man sich halt nicht einfach auf seinen Kollegen und Kolleginnen ausruhen kann. Und das muss einem halt bewusst sein.
Und wie würdest du jetzt den angehenden Leuten empfehlen, sich auszutauschen? Also wie findet man denn Gleichgesinnte, wie jetzt wir zwei uns gefunden haben?
Durch Zufall. Nein, also
ja.
Also ich würde wirklich schauen auf diesen Veranstaltungen. Wir haben so viele coole Veranstaltungen, sei es jetzt das Textival, sei es der Steuerberatertag. Wir haben diese Initiativen von den unterschiedlichen Verbänden. Ich finde schon, da kann man super gut auch anknüpfen darüber. Und dann die einfachste Basis ist, glaube ich, LinkedIn. Wir haben so viele wirklich coole Leute, die da schreiben, die da ehrlich mit ihren Sorgen und Ängsten umgehen, auch mal sagen, hey, das war scheiße, das lief einfach nicht, das ging nicht gut. Und da kannst du, glaube ich, jeden davon anschreiben. Da würde keiner sagen, oh, nee, dir helfe ich jetzt nicht. Also ich hatte das schon super oft über LinkedIn, dass jemand geschrieben hat, so Mensch, können wir uns mal austauschen, ich habe die und die Sorge, ich traue mich das nicht und so weiter. Ich bin irgendwie, keine Ahnung, Mitte 20 und will einsteigen und alle anderen sind über 60 und männlich, wo ich dann sage so, ja, aber tu's doch, weil du bist das Vorbild für ganz viele andere, die jetzt vielleicht 15 sind und an der Schule sitzen. Und ich glaube schon, da muss man einfach dann auch den Mut haben, auf die Leute zuzugehen, weil das ist dann vielleicht manchmal nochmal die zweite Seite der Medaille. Also nicht nur, dass jemand drüber spricht, so wie wir das tun, sondern dass man auch aktiv auf die Leute zugeht und man sagt so, hey, ich brauche Input.
Neugierig sein, sich nicht verschließen. Ja. Und nicht nur in seiner Kanzlei rumhängen, sondern auch so ein bisschen mit anderen vernetzen.
Ja, auch mal links und rechts gucken. Ich glaube schon, dass das die Branche auch total weiterbringt. Ich meine, wir reden ja aus eigener Erfahrung, wir reden ja auch super viel. Und ich glaube schon, dass man da einfach dann auch weiterkommt.
Glaube ich auch. Sophia, es war sehr spannend mit dir. Ich stelle dir jetzt noch eine Schätzfrage. Wie viele Steuerkanzleien suchen denn aktuell einen Nachfolger und werden keinen finden? Was glaubst du?
Boah, muss ich jetzt eine Zahl sagen?
1%.
Ich würde fast sagen, mein Bauchgefühl ist wahrscheinlich höher, ich würde sagen 30% von den Kanzleien, die gerade aktuell suchen, werden keinen finden. Ich bin noch vorsichtig positiv optimistisch.
Ich hätte jetzt das auch gesagt. Also ich kenne die Antwort nicht. Dazu gibt es keine Statistik oder so, die wir irgendwie zitieren könnten. Aber Chatty meint 30 bis 40. Mhm. Ich hätte jetzt tatsächlich auch Richtung 40 geschätzt. Wahrscheinlich ist die Zahl sogar höher.
Ich habe fast die Vermutung, weil man ja das einfach auf dem Kanzleimarkt und so dann auch immer mitkriegt. Und gefühlt auf dem Kanzleimarkt sind aktuell fast 90% nur solche Kanzleien. Ich habe immer die Hoffnung, dass nur die auf dem Markt sind, die wirklich das der letzte Ausweg ist. Ich befürchte aber, die Zahl ist doch tatsächlich doch definitiv höher.
Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir müssen mal so eine Update-Folge in dem Jahr machen. Vielen lieben Dank, Sophia, dass du dabei warst.
Gerne.
Schön war's und bis nächste Woche Donnerstag.
Ja.